Ich möchte weiterfahren in diesem zentralen Thema der engen Pforte. Wenn man ein Evangelium grafisch aufzeichnen sollte, mit Höhepunkten, ich meine, jedes Wort, jede Begebenheit ist ja überaus bedeutungsvoll und wichtig für uns. Und trotzdem in dieser hohen Wichtigkeit eines jeden einzelnen Wortes, das aus dem Mund Gottes geht, wenn wir so ein Evangelium vor uns haben, könnte man auch eine Grafik zeichnen von Höhepunkten in Bezug auf die Wichtigkeit, in Bezug auf die Eindringlichkeit. Und ich wüsste, es gibt wenige Stellen wie dieser Vers 24 im 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ringet danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenige Stellen mit dieser Intensität, von der Bedeutung her, aus der Ewigkeit her betrachtet, für dein Leben, für mein Leben. Ringet danach. Und ich möchte auch, weil es so wichtig ist, noch die Parallelstelle, die dazugehört, aus Matthäus 7, noch einmal lesen. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Es ist ja auch ein Stück weit die Antwort auf die Frage dieses Mannes, der so unvermittelt den Herrn Jesus gefragt hat, bevor er diesen Vers 24 ausspricht. Herr, sind es wenige, die errettet werden? Oder eben ganz wörtlich vom Urtext übersetzt. Herr, wenn es wenige sind. Kyrie. Herr, Herrscher heißt das. Wenn es wenige sind, die errettet werden. Und in Matthäus 7 ebenfalls so ein zentraler Höhepunkt der Predigt des Herrn Jesus an die ganze Menschheit, wo er sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenn jemand durch diese enge Pforte eingegangen ist, was ist dann mit ihm? Dann ist er auf dem Weg zum ewigen Leben. Die enge Pforte allein ist der Eingang. Es gibt keinen anderen Eingang zum ewigen Leben. Und wenn jemand eingegangen ist, so ist er oder sie, gilt immer auch natürlich für die weibliche Form, errettet worden. Errettet worden, wovon errettet worden? Aus der Gewalt, aus der Gewaltsherrschaft der Finsternis und versetzt worden oder umgesiedelt worden, sagt uns Kolosser 1, in das Reich oder in die Herrschaft Jesu Christi. Lasst uns doch kurz diesen eindrücklichen Vers in Kolosser 1, 13 aufschlagen. Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt oder eben umgesiedelt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in die Herrschaft, in die Königsherrschaft Jesu Christi versetzt. Aus dem Gewalt, aus der Bindung der Finsternis. Und im Sohn seiner Liebe haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Machen wir uns doch kurz einige Gedanken darüber, was die Gewaltherrschaft der Finsternis bedeutet. Wir sind uns viel zu wenig dem bewusst, viele von uns, was es bedeutet, unter der Gewaltherrschaft der Finsternis zu sein. Wir wollen bereit sein zu verstehen, was es bedeutet, unter der Gewalt der Finsternis zu sein. Wir schlagen dazu Epheser 4 auf. Epheser 4, Vers 17 bis 19. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden, wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Die Finsternis, sie verändert das Denken. Die ganze Gesinnung, das ganze Denken ist auf Nichtigkeit ausgerichtet, steht hier. Das heißt, nur auf das Vergängliche. Nur auf dieses, was in einem Hauch eines Momentes weg ist. Das ganze Denken ist ausgerichtet auf Trugschlüsse. Und alles Denken des Menschen unter der Gewalt der Finsternis endet im Verderben. Der ganze Verstand ist verfinstert. Und die Finsternis entfremdet die Menschen, steht hier. Sie entfremdet die Menschen dem Leben Gottes. Sie entfremdet sie von allen Ordnungen Gottes. Sehen wir das nicht in unserem Umfeld? Jeden Tag. Die schreckliche Zerrüttung in den Leben der Menschen. Selbst die eine wunderbare Fassade noch aufbauen. Sie sind entfremdet von allen göttlichen Ordnungen, Schöpfungsordnungen. Und noch nie war es so ausgeprägt wie in der Zeit, in dieser allerletzten Zeit, in der wir leben. Wenn ein Weltmensch sagen müsste, was für ihn das Schlimmste ist, was für ihn die schlimmsten Einstellungen sind, dann würde er alle göttlichen Ordnungen aufzählen. Das ist das Schrecklichste heute. Entfremdet aller göttlichen Ordnung. Das bewirkt die Gewalt der Finsternis. Und sie verhärtet die Herzen, lesen wir hier, so dass sie die göttlichen Wahrheiten nicht mehr aufnehmen können, nicht mehr verstehen können. Sie sind unwissend. Sie verstehen nicht. Es ist tragisch, wenn jemand geistliche Wahrheiten einfach nicht versteht. Nicht versteht. Unter der Gewaltherrschaft der Finsternis, da besteht pure Verwirrung. Verwirrung beherrscht das Leben der Menschen, die unter der Herrschaft der Finsternis stehen. Und diese Verwirrung äußert sich, das beschreiben uns diese Verse, sie äußert sich in Zügellosigkeit. Zügellosigkeit. In allen Arten von Unreinheit und unersättlicher Gier. Und sie äußert sich in schweren Bindungen durch alle möglichen Süchte. Schwere Bindungen. Und damit wissen wir sofort, wer dahinter steht. Was tut der Feind der Seelen mit den Seelen? Was ist das Werk des Satans an den Menschen? Immer, immer, in erster Linie versucht er sie zu binden. Zu binden. Zu binden, um sie schlussendlich umbringen zu können. Wenn wir an die verkrümmte Frau denken, im gleichen Kapitel Lukas 13, wo der Herr sagt, sie ist eine Tochter Abrahams, aber siehe, der Satan, schon 18 Jahre hielt er sie gebunden. Sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Es ist ein Merkmal des Wirkens Satans. Er bindet Menschen. In ihrem Gewissen, in ihrem Denken, in ihrer Gesinnung. Er versucht, seine Taktik ist immer die gleiche, er versucht es auch mit den Gläubigen. Er versucht es mit den ganzen Gemeinden. Sie zu binden. Das können wir auch bezeugen. Die Gemeinden, die Gläubigen zu binden und wirkungslos zu machen. Er verrät sich sofort, wenn wir so etwas beobachten. Wir wissen sofort, wer dahinter steht. Und unter der Gewaltherrschaft der Finsternis kommt noch etwas weiteres dazu. Eine tiefsitzende Hoffnungslosigkeit und Ziellosigkeit. Und über allem die Todesangst. Die Todesangst. Die sehr berechtigt ist. Die überaus berechtigt ist. Aber Jesus ist Sieger. Jesus ist Erlöser aus allen Bindungen. Das ist ein wichtiger Begriff. Der Herr ist der Erlöser. Es ist gemeint, das Lösen genau dieser Bindungen. Er allein kann die Bindungen Satans lösen. Wie durchdringend und ernsthaft ist da der Ruf des Herrn und Erlösers. Geht ein durch die enge Pforte. Ja, wenn jemand durch diese enge Pforte eingegangen ist, so ist er wiedergeboren worden. Von neuem noch einmal geboren worden. So ein Mensch, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, unter der Gewaltherrschaft der Finsternis. Für so einen Menschen ist es möglich, noch einmal geboren zu werden. Und ein ganz anderes, ein neues Leben zu bekommen. Und ein Leben, an welchem alles neu ist. Alles ist neu. Und an diesem neuen Leben ist nichts mehr wie am alten Leben. Nichts mehr wie am alten Ego-Leben. Es ist alles anders. Malen wir uns das vor Augen. Wie ein gebundener Mensch die Tatsache, wie frei er werden kann. Völlig frei. Ein völlig neues Leben. Und nichts daran ist mehr wie im alten Leben. Und deshalb sagte der Jesus, dort in Lukas 9, 23, wenn jemand, ich übersetze es jetzt auf unseren Vers, wenn jemand durch diese enge Pforte eingehen will, wenn jemand durch diese enge Pforte hineingehen will, will auf den schmalen Weg der Christusnachfolge hin zum ewigen Leben, so muss er bereit sein, sein Leben Gott zu überlassen. Völlig Gott zu überlassen. Und er sagt damit, ja, ja, zur Hinrichtung. Ja, zur Kreuzigung seines Ego. Seines alten Lebens. Wer durch diese enge Pforte eingeht, sagt ja zur Kreuzigung seiner alten Sündennatur. Auch wenn er den vollen Umfang dieser geistlichen Tatsache dieses Besitzerwechsels in diesem Moment noch bei weitem nicht erfassen kann. Wer von uns hat im Moment seiner Neugeburt das vollumfassende Bild davon gehabt, was es bedeutet, dass jetzt mein alter Mensch gekreuzigt ist mit Christus? Aber es ist eine Tatsache, dass es so ist, eine geistliche Tatsache. Und auch wenn wir das, die allermeisten von uns, in diesem Moment nicht vollumfänglich ergriffen und verstanden haben, was das jetzt bedeutet, so ist das ja eben gerade ein Merkmal des rettenden Glaubens, dass wir darin unser ganzes Vertrauen auf den Heiland Jesus Christus setzen. Ein nicht wegdenkbarer Bestandteil. Das Vertrauen auf den Herrn setzen im rettenden Glauben. Genauso wie das sich demütigen und sein Leben Gott übergeben, ja sagen zur Kreuzigung des alten Lebens. Genauso wie das ein Bestandteil des rettenden Glaubens ist, ist auch das andere. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was das bedeutet, Ich setze mein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Er wird es tun und vollbringen. Und er wird mich ans Ziel bringen. Aber dann muss ich doch noch, aber das und jenes. Und dann wenden wir uns schon wieder ab von diesem Vertrauen auf den Herrn Jesus. Nein, schaue auf ihn. Er wird es tun. Er wird es tun. Im Moment, wo jemand durch diese Pforte eingegangen ist, da ist sein Ich, sein Ego-Leben hingerichtet. Geistlich, juristisch gesehen hingerichtet. In der juristischen Stellung vor Gott hingerichtet, gekreuzigt zusammen mit dem Sohn Gottes. Denken wir kurz darüber nach, was das bedeutet. Mein altes Leben hingerichtet. Ich kann gerade so gut meine eigene Todesanzeige aufgeben. Wir haben das letzte Mal gesagt, Galater 2,20 ist unsere eigene Todesanzeige. Da sprechen wir aus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Denken wir kurz darüber nach. Über diesen einen Aspekt. Was verlieren wir damit? Was verlieren wir damit? Was verlieren wir damit, dass wir aus der Gewaltherrschaft des Satans, der Finsternis, befreit wurden, versetzt in die Herrschaft Jesu Christi? Die Frage ist völlig unangebracht. Schon nur der Ausdruck, das Wort, wir würden etwas verlieren, ist völlig unangebracht. Völlig unangebracht. Welcher Versinkender im Sumpf und er hat keinen Stand mehr. Und er sinkt und sinkt. Und der Sumpf steht ihm bis zum Hals. Und er ist voller Todesangst. Wird aus diesem Sumpf errettet und würde auch nur im geringsten innerlich denken, jetzt habe ich etwas verloren, jetzt bin ich nicht mehr im Sumpf. Wie absurd. Und trotzdem ist es wichtig, über diesen Aspekt nachzudenken. Was verlieren wir? Was haben wir verloren? Dadurch, dass unser altes Ego mit Christus gekreuzigt wurde. Ich möchte noch einmal Römer 6 aufschlagen. Lese ab Vers 3. Hören wir einfach auf das Wort Gottes, konzentrieren wir uns auf das. Es sind Worte, die Gott selber ausspricht. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, das passiert genau dann, wenn ein Mensch durch die enge Pforte hindurchtritt, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon gelesen haben. Aber realisieren wir noch, was das bedeutet? Dass wir ihm gleich sein werden. Wir ihm gleich sein werden. Es sind Gottes Worte. Er hält sich an jedes Wort. An jedes Wort. Diese Worte gelten in Tausenden von Ewigkeiten. Es wird keines verloren gehen. Wir mit ihm eins gemacht, ihm gleich geworden, in seinem Tod. Und wir ihm auch in der Auferstehung gleich gemacht. Christus gleich gemacht. Wir wissen ja dieses, fährt er weiter in Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, in diesem Leib stecken wir alle noch, bis zu unserem Tod, in diesem Leib sind wir noch, damit dieser Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. In diesem neuen Leben stecken wir noch im alten Leib, aber wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wegen Christus, nicht weil wir es schaffen. Wegen der neuen Leben, wegen seiner Kraft, wegen seiner Wirkung in uns. Und dann fährt er weiter, Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Gestorben, gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Mit ihm leben werden. Und Vers 4 hat uns gesagt, dass wir jetzt schon in diesem neuen Leben wandeln. Wisst ihr, wir sind noch nicht dort, was Vers 8 meint. Mit ihm leben, das bedeutet unmittelbarste Nähe von Christus. Das bedeutet von Angesicht zu Angesicht mit Christus. Ewig leben. Darum ist es in Zukunft Form gesetzt hier. Das kommt erst. Aber trotzdem dürfen wir jetzt schon neues Leben haben und in einem neuen Leben, in diesem neuen, ewigen Leben wandern. Und Galater 2,20 schlagen wir jetzt nicht auf, auch wenn es sehr zentral ist, dieser Vers. Aber wir kennen ihn. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich, nicht mehr das Ego steht im Griechischen. Ma ego, nicht das Ego. Gemeint ist die alte Sündennatur. Die lebt nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, damit meint Paulus genau diesen Leib der Sünde, von dem wir in Römer 6 gelesen haben. Was wir jetzt in diesem Leib der Sünde, in dem wir noch stecken, leben. Das leben wir im Glauben. Im Glauben. Das bedeutet in der Unterwerfung, in der Beugung vor dem Herrn, vor seinem Wort. Das bedeutet in dem vollen Vertrauen allein auf den Herrn Jesus Christus. Das lebe ich im Glauben an den Herrn Jesus, der sich selber für mich dahingegeben hat, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Und so leben wir jetzt mit diesem Aber, mit diesem Aber. Das heißt, das Aber trotzdem sind wir noch in diesem Leib der Sünde. Und niemand von uns ist mit dem Durchtritt durch die enge Pforte sein Ego, seine Sündennatur einfach völlig losgeworden. Oder ist nun unberührt davon. Niemand von uns. Das Ringen geht weiter, ihr Lieben. Lukas 3, 13, 24. Ringet danach. Dieses Ringen geht weiter. Und wir sind immer wieder herausgefordert, uns zu demütigen. Vor Gott und vor Menschen. Immer wieder Buße zu tun, wo es nötig ist. Das heißt, unser Ego, unser Stolz, der sich erneut aufmachen will, bewusst in den Tod zu geben. Immer wieder bewusst in den Tod zu gehen. Römer 6, 11. Ich halte mich dafür, dass ich für die Sünde, für die alte Sündennatur tot bin. Und das ist das, was die Bibel meint mit dieser Eigenschaft der Bußfertigkeit. Sie ist Bestandteil des Glaubens. Hier, wenn wir gläubige Kinder Gottes sind, nicht mehr des rettenden Glaubens, sondern des ausharrenden Glaubens. Unabdingbarer Bestandteil des Glaubens auf unserem Glaubensweg. Diese Bußfertigkeit. Denn durch das Verharren in Unbußfertigkeit, und Unbußfertigkeit ist genau dasselbe wie Unglaube. Durch dieses Verharren in der Unbußfertigkeit kann der Feind uns auch als Kinder Gottes wieder binden. Und sogar für seinen schrecklichen Willen missbrauchen. 2. Timotheus 2, 25 bis 26. Kann man das nachlesen? Für seinen Willen jemanden binden und missbrauchen. Das spricht dort von gläubigen Kindern Gottes. Wir sehen, der Kampf von Lukas 13, 24, dieses Ringen, es geht weiter, aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Wir dürfen nämlich im neuen Leben, im Leben Jesu Christi wandeln. Wir dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Es ist alles ganz anders. Lasst uns dazu Galater 5 aufschlagen. Galater 5, wo das so bildhaft geschildert wird, dieses Ringen in uns. Es sind Gläubige gemeint hier, nicht Ungläubige. Es geht nicht um das Ringen, um durch die enge Pforte hindurchzutreten. Es geht um das Ringen, das nachher kommt. Ich sage aber, wandelt im Geist. Man könnte auch sagen, übersetzen, wandelt durch den Geist. Das will sagen, wandelt in der Kraft des Heiligen Geistes. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch, gemeint ist unsere alte Sündennatur, gelüstet gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander. Sie sind unvereinbar zusammen. Unvereinbar. Sie widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Darum, wandelt im Geist, wandelt in der Kraft des Geistes. Das ist nicht eure eigene Kraft, könnte Paulus gerade so gut sagen. Es ist die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und noch Römer 8 wollen wir dazu aufschlagen. Es sind so ermutigende geistliche Tatsachen. Die Tatsache, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes das Leben als Christ leben dürfen. Es ist der einzige Weg, dass wir in der Kraft des Geistes leben. Und das bedeutet gleichzeitig unser altes Fleisch, unser eigener Geist, unser eigener Wille ist am Kreuz gestorben. Es gibt keine andere Art, wie man als Christ leben kann. Wie man in der Nachfolge Jesu Christi stehen kann. Das sagt uns auch Römer 8. Ich lese ab Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder. Paulus spricht von wir. Er schließt sich mit ein. Und er spricht von Brüdern. So sind wir, Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Unserem alten Ego, der Sündennatur, nicht mehr verpflichtet, nach ihrem Willen zu leben. Und jetzt diese doch erschütternde Aussage. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. In der Kraft des Geistes zu leben, bedeutet also, sich leiten zu lassen vom Geist Gottes. Ist ja ganz logisch. Der Geist Gottes wird uns ja nicht in Sünde leiten und zurück in das Wirken und Werken der alten Natur. Nein. Darum sind die Söhne und Töchter Gottes, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Untrügliches Zeichen über echte Echtheit, echte Gotteskindschaft. Durch die enge Pforte hineinzugehen, bedeutet, ich demütige mich unter Gott. Ich übergebe mein Leben, meinen Willen Gott. Ich sage Ja zur Hinrichtung, zur Kreuzigung meiner alten Sündennatur, meines Egos mit all seiner Selbstgerechtigkeit und mit all seinem Stolz. Und auf dem schmalen Weg zu wandeln, bedeutet, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich halte mich dafür, dass ich für meine Sündennatur, für das Ego tot bin. Ich sage Nein zu meinem Ego. Das ist die Haltung, die Einstellung auf dem Weg der Nachfolge, auf dem schmalen Weg zur Herrlichkeit. Ich sage Nein zu meinem Ego. Wann hast du zum letzten Mal bewusst Nein gesagt zum Ego, das sich immer wieder aufmachen will? Und dieses Ich bin mit Christus gekreuzigt. Es ist die Grundlage dafür, die Voraussetzung dafür, dass ich in der Kraft des Geistes leben und wandeln kann. Ich kann nicht das wieder vergessen. Nein, ich halte mich nicht mehr dafür. Ich fröne meiner alten Natur. Ich fröne meinem Ego. Ich habe das Recht darauf. Und gleichzeitig in der Kraft des Geistes wandeln. Unter der Leitung des Geistes wandeln. Das schließt sich total aus. Es ist die Voraussetzung dafür, in einer bußfertigen Haltung, also im Glauben bedeutet das, zu bleiben. Es ist die Voraussetzung dafür, mit Christus gekreuzigt zu sein, dass ich überhaupt in der Heiligung wachsen kann. Und durch diese Heiligung, sagt uns das Wort ja, werden wir erneuert oder verwandelt werden. In, und auch das wieder kaum fassbar, in das Ebenbild des Christus. Kolosser 3, 10, Römer 6, 22, Römer 8, 29. Wie wichtig ist es zu erkennen, ob ein Mensch durch die enge Pforte eingegangen ist. Auch für uns persönlich, für mich persönlich, dass wir die feste Heilsgewissheit, die Heilssicherheit haben in Christus. In ihm allein sind wir sicher in alle Ewigkeit. Und in Christus können wir nur sein, wenn wir durch die enge Pforte eingegangen sind. Niemand kann in Christus sein. Und er ist nie wirklich durch die enge Pforte eingegangen. Es ist unmöglich. Und nur dann sind wir mit Christus gekreuzigt. Nur dann gehören wir nicht mehr uns selber. Nur dann können wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. 1. Johannes 3, 14. Wo gesagt wird, dass dies übrigens ein untrüglicher Beweis dafür ist, ob wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Der untrügliche Beweis davon ist, dass wir die Brüder lieben. Das heißt, die Geschwister, dass wir die Gemeinde lieben. Das ist eine der untrüglichen Zeichen, Beweise, dass jemand vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Wie ernsthaft und wichtig ist es zu erkennen, dass ein Mensch durch die enge Pforte hineingegangen ist. Denn die Sündennatur, das Ego mit seinem riesigen Stolz, will es nur vortäuschen, um sich selber so zu beruhigen. Und genau darüber sprechen ja die nächsten Verse im Lukas 13. Genau darüber. Ich lese Vers 25 bis 28. Lukas 13. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf! Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Das heißt, hey, wir waren doch deine Zuhörer. Wie oft haben wir dir zugehört, Herr? Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Wie ernst ist diese Predigt des Herrn Jesus? Wie ernst? Ein Lebensstil des Glaubens und der Bußfertigkeit. Damit, das soll unser Abschluss sein, daran wollen wir denken und festhalten. Ein Lebensstil des Glaubens und der Bußfertigkeit ist unvergleichlich mit irgendetwas anderem. Unvergleichlich herrlich und gesegnet. Bußfertigkeit bedeutet der Wandel auf dem schmalen Weg. Bußfertigkeit ist das Praktizieren von meiner geistlichen Stellung in Christus. Ich bin mit Christus gestorben. Das ist das Ausleben dieser Tatsache. Die Bußfertigkeit ist der Schlüssel zum geistlichen Wachstum und zur Heiligung. Heiligung ist etwas Wunderbares. Ich hoffe, wir können eine Serie einmal darüber machen. Und Heiligung ist nichts anderes als der Prozess der Umgestaltung eines Menschen in das Ebenbild des Herrn Jesus. Was braucht es denn dazu? Stell dir dich selber vor. Ich stelle mir mich selber vor. Wie ich war und wie ich jetzt hier und heute bin. Und der Herr Jesus zeigt mir in seinem Wort das Ziel auf, ihm gleichgestaltet zu werden, zu sein. Was braucht es noch dazu? Ja, eigentlich nichts. Ich bin soweit. Ist doch alles okay mit mir, nicht wahr? Ich brauche keine Veränderung. Wie falsch. Wie täusche ich mich. Was braucht es, dass du in das Ebenbild des Herrn Jesus verwandelt sein wirst? Braucht es nicht noch sehr viel Arbeit und Veränderung durch den Herrn? Und wisst ihr was? Diese Veränderung, die geschieht nicht ohne meine Zustimmung. Die geschieht nicht. Der Herr macht nicht weiter, wenn wir ihm die Zustimmung nicht geben dazu. Das ist unsere Verantwortung. Er vergewaltigt niemanden und jetzt gestalte ich dich um, ob du willst oder nicht. Das könnt ihr vergessen, das stimmt nicht. Er verändert uns nicht ohne unsere Zustimmung. Ohne unser Bekennen, Zugeben. Ja, Herr, ich brauche noch so viel Veränderung. Und wisst ihr, was das ist? Diese Haltung? Bußfertigkeit. Bußfertigkeit. Vieles ist noch falsch in meinem Leben. Ich will darüber Buße tun. Ich will es Gott bekennen, anerkennen, dass es so ist. Und das Gegenteil davon ist Selbstgerechtigkeit. Und die kommt nicht aus der neuen Natur. Nehmen wir doch das mit. Nehmen wir denn die Frage mit, den Gedanken mit. Zu was allem wird und kann die Bußfertigkeit in meinem Leben führen. Zu was allem wird die gottgewollte Betrübnis, wie Paulus dem im 2. Korinther 7 sagt. Zu was allem wird echte Buße, eine Haltung der Bußfertigkeit in meinem Leben führen. Ich möchte euch einige wenige Punkte aufzählen und euch bitten, dass ihr weitere Punkte euch überlegt. Zu was führt Bußfertigkeit? Und Bußfertigkeit ist gleichzusetzen mit Glauben. Echte Buße, sie führt zum Leben. Wir können auch gleichzeitig immer für Unbußfertigkeit das Gegenteil einsetzen von dem, was wir für die Bußfertigkeit aufzählen. Sie führt zum Leben. Sie führt zum Heil. Sie führt zur Liebe, zum Herrn und zu den Menschen. Sie führt zur Gemeinschaft mit dem Herrn, mit den Geschwistern. Sie führt zur Wiedergutmachung, wo das nötig ist. Bußfertigkeit führt zur Gottesfurcht. Sie führt zum Eifer für den Herrn. Sie führt zum Dienen. Sie führt zur Freude. Sie führt zum Frieden. Und jetzt bitte ich ein jedes, dass es weiter darüber zu Hause nachdenkt. Zu was weiterem führt die Haltung der Bußfertigkeit, des Glaubens in unserem Leben als Kinder Gottes. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Amen. Herr Jesus Christus, du Herrscher aller Herrscher, erhabener Gott, Sohn Gottes, du Sohn der Liebe des Vaters, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass wir haben wiedergeboren werden, geworden sind durch deine Liebe, durch das, dass du dich hingegeben hast für uns. Nur aus Liebe. Wenn du auf unser Verhalten, auf unser Inneres, auf unsere Herzenshärte, auf unsere Gesinnung sehen würdest, Herr, gäbe es keinen Grund, irgendetwas zu lieben. Aber du hast es aus Liebe für die Menschen getan, für mich getan, Herr. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich mit dir gekreuzigt sein darf. Herr, diese ganze Seite in meinem Menschsein, die unter der Gewaltherrschaft des Feindes gebunden und geknechtet lag, darf jetzt aufgelöst sein, gekreuzigt mit Christus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist, damit wir mit dir gekreuzigt sein können. Wir danken dir, Herr, du treuer Erlöser, dass du auch die dicksten und schwersten Bindungen und Ketten löst. Nichts ist dir zu schwer. Nichts ist dir verloren. Herr, bitte wirke du weiter unter uns. Ich danke dir auch für alle Zeichen deines sichtbaren Wirkens unter uns in diesen letzten Tagen. Ich danke dir, Herr, dass du ein lebendiger Herr bist, dass du unser Haupt bist, die Gemeinde allein dir gehört. Und wir jetzt in deinem Willen weitergehen dürfen, dass wir auch selbst durch alle Verhinderungstaktik des Feindes uns dir anvertrauen dürfen und du uns in aller Schwachheit, Zerbrochenheit, Erbärmlichkeit, wenn wir auf uns selber schauen, gebrauchen willst, weiterführen willst, Herr. Ich danke dir, dass deine Kraft in den Schwachen, in der Schwachheit erst mächtig wird. Sei du unser treuer Leiter und Führer auch weiter fort, Herr. Amen.